Sali Bettina, danke, dass du für das Interview zugesagt hast.
Merci.
Würdest du dich mal kurz vorstellen, wer du bist?
Merci, Jan. Danke, dass ich hier komme, dass du mich eingeladen hast. Ich bin froh, dass das jetzt geklappt hat. Mein Name ist Bettina Wegenast. Ich komme aus Bern und ja, ich habe schon ganz Verschiedenes gemacht. Ich habe angefangen als Lehrerin. Zeitlang hatte ich einen Comicladen in Bern. Bin nachher schwer krank geworden und habe den verkauft. Und arbeite sehr freiberuflich als Autorin und game extrem gerne. Also ich arbeite hauptsächlich auch im Theater. Und bin wahrscheinlich auch über Comic auf szenische Schreiben gekommen. Games haben mich auch immer begleitet. Und ich hatte jetzt das Gefühl, dass Bern braucht dringend ein Game-Festival. Und an dem arbeite ich jetzt gerade.
Play Bern heisst ja das Festival. Was war die Idee gewesen, schlussendlich an Play Bern?
Andere Games zu zeigen. So ein bisschen Trender vom Gaming zu zeigen. Man hat in Zürich, kennt man die Fantasy Basel, man hat jetzt die Zürich Game Show, in Bern gibt es das Hero Fest und im Weltschen gibt es auch diverse Festivals. Das sind aber eigentlich alles eher so konventionelle Game-Messen. Und ich kenne relativ viele Indie-Games. Games und Kunst interessiert mich sehr. Games und Pädagogik auch im weitesten Sinn. Und auch eben jetzt Games und Behinderung. Was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Lösungen für Menschen mit Einschränkungen? Und daran interessiert mich auch der kreative Aspekt. Was gibt es für Möglichkeiten, wo entwickelt sich weiter?
Ja, ich habe zur Vorbereitung einfach mal Gaming und Barrierefreiheit oder Behinderung eingegeben. Und nachher sind so zwei grosse Sachen gekommen. Barrierefreie Kontrollen, also die, die auch schwer spastische Leute können benutzen können. Und auch, dass es Games gibt für Sinnesbehinderungen, wie Blindheit und so. Was gibt es denn sonst noch?
Also eben, es gibt auf der einen Seite Controller, auch wieder Quadstick, wo wir letztes Jahr eine super Präsentation gesehen vom Lulzim Placolli, wo uns gezeigt hat, wie er mit dem Mauch an einen Controller bedienen kann, wie er ein Adventure spielen kann. Das war grossartig. Oder der Daniele Curciolo hat gezeigt, wie er gamet als Sehbehinderte und hat auch dort können erzählen, was er sich wünscht. Und jetzt ist ja das Last of Us 2 rausgekommen. Ein Game, wo man extrem viele Sachen einstellen kann, wo jetzt in der Szene auf grosse Begeisterung gestossen ist. Und ich denke, ja, warum passiert es nicht viel mehr? Weil jetzt gerade so Einstellungen, Schriftvergrößerung, eben, dass man Orte sieht und hört, das kommt ja schliesslich auch allen zugute.
Ja, ich wünschte ja mir manchmal, dass die Untertitel oder so ein bisschen grösser wären oder so. Aber warum ist jetzt Naughty Dog den Weg gegangen und gibt es denn schon andere Entwickler, die das so auch sich auf die Fahne geschrieben haben, oder ist Naughty Dog momentan noch allein?
Im Moment ist das einzige Spiel in dieser Art, das ich kenne. Ich nehme an, andere werden dort nachziehen. Für mich war vor zwei Jahren an der Gamescom, dort war das Thema barrierefreies Gamen ganz gross gewesen. Und dort hat Microsoft den Adaptive Controller vorgestellt. Das ist so eine, es sieht ein bisschen aus wie ein Frühstücksbrettchen mit grossen Knöpfen, wo ganz viele USB-Anschlüsse hat, wo man nachher Pedal dran hängen kann oder auch etwas zum Blasen oder etwas, was man mit der Hand einfacher bedienen kann als irgendeinen komplizierten PS-Controller. Das hat mich dann ziemlich getriggert. Ich habe gefunden, das ist ja super.
Und eben, wir haben jetzt auch zwei Ausschreibungen zum Thema Barrierefreiheit und Gaming. Willst du da noch kurz erzählen? Eben, das eine heisst Lieblingsgame und das andere ist das Turnier.
Ja, wir möchten, aber wir haben letztes Jahr zwei Präsentationen von Leuten, die gezeigt haben, was sie für Lösungen gefunden haben. Und das möchte ich gerne eigentlich noch mehr gesehen. Und durch das nachher Games so anderen zugänglich machen, dass man einen besseren Austausch hat, dass man Tipps hat. Die Ausschreibung ist so, dass wir Leute suchen, die Lust haben am Play Bern Festival am Samstag, das ist der 23.10., ihre Lieblingsgame vorzustellen und auch zu zeigen, was sie für Lösungen gefunden haben. Also dort sprechen wir vor allem Menschen mit Einschränkungen, mit Behinderungen jenster Art an. Wo können wir zeigen, was haben sie für Lösungen gefunden, wie gamen sie, warum haben sie jetzt gerade das Spiel speziell gern? Das ist die eine Ausschreibung, die wir gerne möchten, so auf der Bühne nachher zeigen, was gibt es und dort eine Möglichkeit für Austausch zu schaffen. Und nachher möchten wir auch noch ein Turnier machen am Play Bern Festival. Und dort haben wir uns so überlegt, gibt es eine Möglichkeit, gibt es ein E-Sports-Team für Menschen mit Behinderung? Ich habe Paralympics gefragt, ob sie so etwas wissen und die haben von gar nichts gewusst. Aber das gibt es ja vielleicht auch.
Oder man könnte es gründen, oder?
Genau, ja. Es wäre vielleicht auch eine Gelegenheit. Dort für Leute, die gerne gamen.
Ja, E-Sport, das würde wieder mich eher auch ein bisschen bereichern, weil eben, ich nicht so sportlich bin durch meine Spastik, habe dann oft meine Sport so ausgelebt, dass ich mein Eishockey, ich bin grosser Eishockey-Fan, halt dann auf der Konsole meine Goal geschossen habe oder halt auch Fußball ein bisschen so. Meine Jugendzeit war grossmehrheitlich über die Sportgames gewesen. Aber jetzt da wegen Barrierefreiheit. Sportgames sind schon halt durch den Controller sehr beschränkt. Halt. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie der Adapted Controller darauf würde reagieren. Müssen wir mal schauen. Aber für mich geht natürlich so ein normaler PS-Controller. Aber manchmal rutscht man aus den Fingern, wenn ich so erzürnt bin, aber das ist, glaube ich, behinderungsunabhängig.
Das ja,
das passiert auch jedem guten Game, wenn er erzürnt ist.
Darum hat es an jedem Controller oder vielfach so eine Schlaufe dran, ja. Wo man sich, wo es Gang heisst, man soll sich die ums Handgelenk tun.
Und als Kind und früher Pubertät habe ich viel Point-and-Click-Spiele gemacht von Trivola, wo eine Firma war, grosser TKKG-Fan war. Und ich finde es eigentlich schade, haben sie die Marke geschlossen. Ich habe meine Mutter immer verrückt gemacht, weil sie hat mir dann so ein Game jedes Jahr organisiert und gekauft, so 60 Franken. Und ich denke, ja, jetzt ist die Jahr einen Monat beschäftigt. Meistens habe ich es am gleichen Tag, am Sonntagnachmittag, durchgespielt und sie hat sich dann so gefragt, ja, jetzt muss ich wieder ein Jahr warten, bis das Neue rauskommt.
Hast du nicht noch andere in der Verwandtschaft gehabt, die du anfielen für Games?
Nein, das hat meistens hat das der Gepi organisiert zu Weihnachten und an Geburtstag Mutter. Und da bin ich immer so mit zwei Games, so in der Kindheit. Durch oder auch Pink Panther, Point and Click. Ich weiss gar nicht, Point and Clicks, gibt es die noch in dieser Form, wie so Anfangs 90er, Ende, Anfangs 2000er?
Ja, das gibt es. Also jetzt vor allem auf Steam ist das immer wieder ein Thema. Ja. Und es gibt auch so Mischformen, ich bin jetzt gerade eins am Gamen, das heisst Alligator, See You Later Alligator. Und das ist ein Steam-Spiel, wo man einen jungen Alligator trifft, der ein grosses Problem hat. Er hat das Gefühl, irgendwie wird von seiner Familie wahrscheinlich umgebracht heute am Nachmittag. Und nachher hat man zuerst das Gefühl, es sei so eine mafiöse Struktur. Und nachher muss man aber in dieser Alligator-Welt muss man die Familienmitglieder suchen. Und jedes von diesen Familienmitgliedern hat dann wieder ein Problem, das man so durch Minispiel muss lösen muss. Es ist super lustig. Und das ist ein Point-and-Click-Adventure. Also es geht Gang wieder.
Ah, gut. Welches Game hat dich am meisten herausgefordert? geschichtlich ist, ob es technisch ist. Wo hat Bettina manchmal ein bisschen geschwitzt?
Was sie sich richtig abgequält hat. Ja, da müsst ihr jetzt gerade überlegen. Ich bin jetzt gerade am Medieval am zweiten Mal durchspielen, weil ich alle Kelche holen will. Und bin dort wieder ein bisschen am Umfluchen. Aber ich weiss, irgendwann wird es lösen. Und Overlord 3 bin ich auch gerade, hänge jetzt auch gerade an einer Stelle. Es gibt gerne wieder Spiele, wo ich manchmal einfach ein bisschen liegen
muss. Ja, manchmal. Das habe ich auch schon gemerkt, also bei Story Games oder so. Wenn du wirklich manchmal nicht weiterkommst, musst du die Ruhe lassen. Mit neuen Geist ein bisschen sortieren und dann wieder dran. Und dann funktioniert es. Aber die Lernkurve beim Game ist natürlich schon sehr sichtbar. Und auch die schnelle Lernkurve. Also, man hat manchmal einen Endpost gehabt über ein Super Nintendo-Spiel und so, wo man denkt, das schaffe ich nie. Und dann macht man das und vor allem das zweite oder allein und dann schafft man es und dann hat man so ein Glücksgefühl. Also ja. Ich kann schon Game extrem schnell triggern, das Glücksgefühl.
Ja, also Psychonauts oder Endboss bin ich sehr stolz gewesen.
Glaube ich. Aber was hat dich denn interessiert bei den Comics, dass du auch mal einen Comic-Laden gehabt hast?
Comics haben mich gerne super gedacht. Also ich bin so, ich habe jetzt hier auf der Herrenfahrt habe ich Comics gelesen. Ich finde es ganz, einfach eine super Erzählform. Rein vom Ästhetischen her, von den Ideen her, weil so viel möglich ist. Geschichten, ich habe gerne Comics gelesen.
Und auch also verschiedene, also weil jetzt auch, ich bin in grossen Manga und Anime halt aufgewachsen und ich finde, die Mangakas oder die Japaner können extrem schön philosophische Themen in ihre Werke hineinweben. Ja. Und ich jetzt bei Comics, aber eben, ich habe nur Mangas als Vergleich nicht so gesehen, aber Mangas können das und haben mich auch sehr geschult. So gewisse Animes halt oder Mangas. Mangas sind dir, also zählen die dir auch als Comics, weil da hört man ja dann auch immer wieder, das sind irgendwie nicht oder schon oder so.
Also von der Form her sind es natürlich Comics oder auch so Bilderzählungen. Das ist nachher Mangas, ist halt einfach japanischer Style. Übrigens habe ich gerade so ein Manga gelesen jetzt auf dem Herbam. Aber ich, also es ist nur eine Form. Und nachher, was man drin tut, das ist halt je nachdem auch länderspezifisch oder Form. Kommt dann auf die Form drauf ab. Aber
und natürlich, ich bin ein grosser. Also jetzt immer noch auch Asterix und Obelix, die sind
grossartig.
Das ist für mich Weltliteratur. Also,
ja.
Und ich glaube auch, wenn man so die Neuen anschaut, sie haben es wieder gut angebracht mit dem Duo. Man hat ja immer auch gesagt, die Idee zu allein gemacht hat wie gefehlt. Etwas.
Ja.
Wie der Costini. Aber jetzt wieder, weil das Tandemfahren haben sie wieder so ein bisschen eher den alten Style können aufgreifen. Ich weiß nicht, ob
du das mal absolut. So was ist das? Convach Ferry? Diese finde ich jetzt auch wieder sehr lustig. Sie sind natürlich ein bisschen anders als Goscinny und Udech so. Aber ich finde, die haben jetzt auch. Also, es sind doch auch sehr erfahrene Comics-Zeichner. Ja, oder also Comics-Autor-Zeichner.
Ich habe immer wieder Freunde, wenn irgendwie eins kommt, also so alle 2-3 Jahre komme ich wieder so eins. Und das macht mich immer glücklich. Aber was bedeutet dir Kunst und Kultur?
Sie Lebensmittel. Also jetzt bin ich auf dem Herrengabe, da habe ich mich extrem gefreut, dass ich in Luzern schnell bin, noch im Kunsthaus gesehen, eine Ausstellung schauen. Ich bin sehr froh, dass jetzt alles wieder offen ist. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich kann mir es gar nicht anders vorstellen. Wir brauchen Bücher, Filme, Games, Ausstellungen.
Welches Buch ist gerade auf dem Nachttisch?
Ich habe eine ganze Biggie. Jetzt lese ich auch wieder ein paar Comics. Zum Beispiel von dem. Ich muss nachher schauen, wie er heisst, der Autor. Miyake. Figura Miyake.
Habe ich gerne schon gehört.
Der schreibt, hat drei Bände über seine Jugend geschrieben.
Okay.
Und ist in Japan offenbar auch so eine Institution, die habe ich letzthin entdeckt. Und nachher das Buch über Kobani. Oder Kobane, da, das die kurdische Stadt, wo ein italienischer Comiczeichner besucht hat, der ein Comic darüber geschrieben hat.
Und so selber Kunst? Aber ich habe also gehört, du hast eine Werkstatt. Was passiert dort so vor? Was
ist
will ich dich besuchen?
Es hat einfach viel Zeug, das rumsteht. Ich bin du nicht basteln, ich schreibe. Ich mache Theaterstücke. Also ich schreibe Theaterstücke und mache Produktion. Das heisst, also wenn es irgendwo in der Schweiz oder in Bern stattfindet. Aber die Regie oder Spielen tue ich nicht selber. Ich bin Autorin dort. Und habe gerne auch so ein bisschen skurrile Umgebungen. Das weißt du, dort bin ich vom Comic herprägt.
Also Tim Burton oder wie skurril muss ich mir?
Ich habe ein Stück geschrieben über ein Schaf, das gerne möchte ein Wolf sein möchte. Nachher ist der Job vom bösen Wolf ist ausgeschrieben. Und
okay.
Dann bewirbt sich nachher das Schaf drauf.
Ah.
Und es ist dann nicht so einfach, aber das Schaf wächst in die Rolle rein.
Also, sie kommt wölfische Zeug über.
Ja, das genau. Und es kann nachher auch.
Sehr schön. Sehr schön. Was macht denn eine gute Geschichte aus? Und wie kommst du zu deinen Geschichten? Kommen die dir im Schlaf? Oder wenn du am Laufen bist? Oder wenn du etwas am Lösen bist?
Laufen ist gern gut, klar. Und es sind viele so Bilder, die ich noch immer sehe. Oder Situationen, die ich auch irgendwo sehe. Oder eine Emotion, die mich interessiert. Wo ich schaue, so entwickelt sich nachher auch eine Geschichte. Es braucht auch eine Zeit lang. Manchmal habe ich einfach ein Bild im Kopf und weiss gar nicht so recht, wo das hergehört. Aber nachher entwickelt sich dann früher oder später etwas, so ein Material sammeln.
Und dann schaust du dann gerade an, dass es fürs Theater ist oder lässt du dem auch mal ein bisschen Freiraum und nachher dann das Theaterkostüm? Die Geschichte.
Also. Meistens ist es schon szenisch. Ich glaube, von dort her bin ich schon vom Comic her und von den Filmen irgendwie geprägt, dass für mich wirklich gegen szenisch abläuft. Ich bin nicht jemand, der her sitzt und irgendeinen Roman schreibt. Ich habe ein paar Kinderbücher geschrieben, aber die sind ja alle illustriert.
Okay, also du bist ein visueller Mensch, der dann so. Welches Theater hat dich denn sehr stark beeinflusst, so bildlich? Dass du gesagt hast, ich will auch Theaterregisseurin werden und so.
Ehrlich gesagt, ist das eher umgekehrt dass ich habe. Also ich habe lange für eine Fachzeitschrift geschrieben, Kindermedien, Eselsohren hat das geheißen, ist eine deutsche Fachzeitschrift. Dort bin ich übrigens so auf Comics, auf Games gekommen. Die haben mich dann in den 90er Jahren gefragt, also Bettina, du beschäftigst dich ja immer mit diesen Comics und mit diesem komischen Zeug. Jetzt gibt es diese Games, möchtest du da nicht auch was über Games machen? Und dann habe ich angefangen, Kompi-Spiel zu spielen. So in den 90er Jahren.
Was war das erste, das gespielt ist? Also so.
Ja, natürlich auch Tivola ist dann.
Tivola.
Weil das so ein Kinderbuchverlag war. Und weil das Esusor eben Kindermedien war so ein Schwerpunkt gewesen. Pink Panther habe ich dann noch besprochen. Hat mein Sohn jetzt übrigens wieder neu emuliert, weil seine Schwester auch so Pink Panther-Fan ist. Hat das Kind das wieder gespielt.
Ja, also, nein! Die sind zeitlos.
Ja.
Die sind zeitlos. Nein, ja, und halt wirklich, Cibola hat mich wirklich sehr stark auch sozialisiert. Also, natürlich sind das Games, aber wenn so eine falsche Bande muss das Handwerk legen und dann lernst du etwas über den neuen Euro oder so. Das hat mir sehr stark geholfen, Thema Allgemeinwissen.
Es ist ja
nicht nur einfach Game spielen, sondern da wird dir viel auch Wissen oder auch eine gewisse Ethik an die Hand geben.
Also es sind eigentlich so klassische Kinderbanden-Detektivgeschichten. Mhm. Aber halt ästhetisch eigentlich sehr sauber gemacht.
Und so eine Geschichte für ein Game, ist dir das nie gereizt?
Mal, da bin ich eigentlich dran. School of Trolls habe ich als Motion Comic gemacht. So einen kleinen Teaser zusammen mit einer Berner Grafikerin, mit der Judith Zog. Und das möchte ich gerne weiter mal ausarbeiten. Ich habe zusammen mit Kobold Games, das ist eine Schweizer Game-Firma, habe ich geschaut, wie man dort weitergehen könnte. Und das habe ich jetzt gerade wieder vorgeholt und habe gedacht, mal, an dem möchte ich eigentlich weiter dranbleiben.
Wie ist eigentlich die Schweizer Entwicklungsszene? Also, eben durch die Vorbereitung von dir bin ich auf gewisse Namen gestossen. Wie sieht die Szene da in der Schweiz aus?
Die ist eigentlich sehr lebendig. Also wir haben ein paar wirklich gute Schulen, Ausbildungsstätten, ZHDK Zürich und hat, das ist die Lausanne und EPFL, also die Lausanne und hat ist die Genf. Das sind Schulen, die Game Designer, Game Designerinnen ausbilden und dort hat es wirklich sehr gute Leute. Wir haben in der Schweiz relativ viele kleine Game Studios. Also die Abgänger gründen vielfach nachher kleine Studios. Wir haben so eine Autoren-Game-Szene, sehr lebendige. Das heisst, die meisten arbeiten nachher gehen nicht zu den grossen Firmen. Das ist eher die Ausnahme. Dort geht man vielleicht eher nach Ludwigsburg, dort in die Schule. Die sind eher auf die grossen Firmen spezialisiert. Und in der Schweiz hat es viele kleine kreative Studios. Der Markt ist relativ schwierig.
Ja, kann ich mir vorstellen, weil auch der Druck extrem gross ist, die Spiele halbfertig schon rauszubringen und möglichst schnell. Und wenn man jetzt so anschaut, die AAA-Spiele, keins ist wirklich fertig gewesen. Also, da reden wir nicht nur von Bugs, sondern enorm grossen Druck. Darum glaube ich, sind die Indie-Spiele die, die einfach in ihrem Kämmerchen machen können, wo der Spotlight nicht so drauf ist, aber nachher, wenn sie schon ein fertiges Spiel haben.
Ja, die Leute arbeiten länger dran. Und sie halt, ja, sie kleine Teams, sie sind sorgfältiger dran. Wir haben ein paar Studios. Also zum Beispiel Blindflug hat auch ein Spiel auf PS4 gebracht. Earhart heisst es. Die sind recht jetzt in einem gewissen Rahmen erfolgreich. Oder das Team um Philomena Schwab, wo ich mir jetzt muss überlegen, wie sie heissen. Die sind auch, die haben Nische gemacht. Das ist so ein Spiel, eigentlich Basis ist genetische Entwicklung von Lebewesen. Es gibt extrem interessante Projekte. Ja. Aber wir haben ein grosses Studio und das ist Giant, das den Farm Simulator macht. Die sind weltweit erfolgreich. Aber
Simulatoren haben wir auch eine kurze Zeit. In Band gerissen, so Lastwagen und so. Als Kind nachher habe ich die Leidenschaft für Simulatoren verloren. Aber immer mal so, ich glaube, der Flugsimulator wird oft als der Simulator, der sehr authentisch ist, auch von der, vom Worldbuilding her, aber ja, Simulatoren. Viele haben natürlich den Lebenssimulator Sims. Also wenn du meine Schwester fragst, die hat nächtelang mit ihren Sims den Nachfolger von Tamagotchi, glaube ich, Sims gewesen. Ja, ich schaue viele halt, weil ich selber nicht mehr so zum Gamen komme, Let's Plays. Weil da auch noch ein bisschen Entertainment und so da ist. Und so komme ich gleich auch noch ein bisschen aus Flair vom Gamen. Momentan haben wir ein bisschen als Familie ein Brettspiel an und für sich wieder ein bisschen entdeckt, dass wir so einmal im Monat uns treffen für Brettspiele oder Kartenspiele. Und wenn es dann mal hochkommt, nehme ich noch mal PS4 und spiele irgendwie wieder eins und warte jetzt eigentlich auf PS5. Und dort weiß ich gar nicht, was ich genau spiele. Ich war lange Freund von Cyberpunk. Als ich dann aber das Debakel gesehen habe, ich denke, ich warte das erste Mal, bis die alles rausgepatcht haben. Und das ist natürlich dann schon auch sehr traurig, wenn so eigentlich etwas auf den Hype ist und nachher der Backlash kommt. Merke ich, ist die Gaming-Szene schon, also das Gaming allgemein, schon die härteste Szene auch, was das anbelangt. Natürlich wird auch ein Film verrissen, wenn er schlecht ist. Aber Gaming, das Aufhypen und nachher das Auseinandernehmen, hat schon in den letzten Jahren extrem zugenommen, meiner Meinung nach.
Ja, natürlich auch mit dem Game-Journalismus. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit das Game-Journalismus ist, aber so mit diesen ganzen Kanälen, die ja halt nachher sich gegenseitig irgendwie eben aufhypen.
Ja, und den Klicks generieren und dann
ja. Von dort her ist es schon kann es schon sehr eine hysterische Szene sein.
Ja, es ist. Und auch halt mit Social Media dann entwickeln, Morddrohungen und so. Man denkt, sind doch froh, dass er überhaupt ein Spiel bekommen hat. Also,
und so spielt halt etwas anderes.
Genau. Und wie ist es zum Projekt? Vergiss mein nicht.
Der Miosotis ist ein Projekt von. Das ist ein Spiel, das ist. Ja, das Prinzip spielen auf Tablets für mit alten Menschen in Altersheim. Und das war so, dass meine Schwiegermutter ist im Heim war, meine Mutter war auch im Heim. Und das heisst, ich war relativ viel in Altersheim. Ich habe früher auch mal in einem gejobbt. Das heisst, die Umgebung war mir recht bekannt. Und etwas, was vielleicht viele Leute abschreckt, wenn man Angehörige in Altersheim geht, besuchen, es gibt fast keine Angebote. Also wenn man als Angehörige in ein Altersheim geht, gibt es
vielleicht Kaffee,
für das, wenn es dann offen ist, ja, und wenn es dann dort etwas gibt, geht man ins Kaffee und nachher, was macht man?
Vielleicht noch ein bisschen spazieren, wenn es geht. Aber
ja, aber sonst sind eigentlich Angehörige von alten Menschen in Altersheim haben eigentlich fast keinen Platz. Und das schreckt leider nachher viele Leute ab, weil es war extrem langweilig in einem Altersheim. Was macht man? Eben, Kaffee, spazieren, vielleicht ein Fotoalbum zum 100. Mal anschauen. Und meine Schwiegermutter war früher auch extrem spielfreudig gewesen, also nie digital, sondern analog. Und wir haben das wieder probiert mit analogen Spielen, wo sie früher auch gespielt hat, aber das war für sie eher etwas traurig, weil sie auch gemerkt hat, was sie verloren hat. Oh, also die Männchen, die Figürchen sind zu klein, die Pfäulchen sind so klein und dann mit dem Zählen, wo bin ich jetzt gewesen, wo ja, muss
so
ich her?
Ein Stock oder so, wo dann musst du Runden drehen.
Ja, das hat sie eher etwas frustriert. Und dann habe ich gefunden, weißt du, das lassen wir gerade. Und habe nachher mein Tablet mitgenommen und habe nachher Spiel gesucht oder einfache Animationen, die ich auch zeigen konnte, die wir zusammen spielen konnten, die wir zusammen mit dem Tablet bedienen. Und das hat sie auch lustig gefunden. Und dann habe ich mich gefragt, warum gibt es das eigentlich nicht viel mehr? Und habe probiert, nachher so Spielentwicklung anzustossen. Das hat so in einem gewissen Rahmen funktioniert als Projekt von der Fachhochschule Nordwestschweiz. Und, aber ich bin gerne auf der Suche nach Spielen, wo man kann spielen kann. Oder einfache Animationen. Es gibt auch viele Sachen für Kinder, die leider dann nachher von der Grafik her für die alten Menschen
ein bisschen abschreckend
ist. Zum Teil haben sie immer noch Freude dran. Oder finden es gerade wegen dem lustig. Oder sie sagen, das ist so Kinderzeug. Das heisst, ich bin gerne auf der Suche. Jetzt habe ich so eine kleine Auswahl an Spielen, wo ich auch heimgehe mit 6-7 Tablets und Spielnachmittage initiieren. Und auch der Aktivierung zeigen, was für Spiele sich jemand eignen oder in welche Richtung dass sie weitersuchen können. Und es ist so, dass es auch sehr gut funktioniert für Menschen jetzt mit Dement, die auch schon weiter oder sehr weit weg sind. Weil für ein Tablet zu bedienen, muss man nicht viel können. Da muss man können drauflängen. Und meistens haben dann die Leute extrem Freude, wenn sie...
etwas bewegt.
Genau, ja. Weil dann haben sie wieder etwas ausgelöst. Dann können sie etwas.
Ja, dann sind sie wieder da, oder?
Ja, genau.
Und nicht nur auf einem Wolken oben, oder?
Oder sie merken nicht, eben, dass sie etwas verloren haben. Ja. Weil es funktioniert, ja. Ja. Und es ist viel so, bei Spielrunden ist dann nachher kommen andere schauen und sagen, was machst du da? Ja, oh, weil, darf ich auch?
Weil gelacht werden, weil Interaktion
ja,
passiert.
Oder? Genau. Und es geht mir absolut nicht um kognitive Verbesserung,
nein,
um Lehren. Um
Freude ja. In so ein bedachtes Heim und altes Heim zu bringen, weil es ist schon manchmal schulterisch.
Ja, ja.
Nein. Und das kann natürlich Gaming schon auch gut, aber wie jetzt auch für uns Menschen mit Behinderung eben gewisse Sportarten gleich irgendwie in einer Form zu erleben. Oder ich habe mal das Game gehabt, Skispringen und Skifahren, wo ich noch nicht gewusst habe, dass es Monoski gibt für Rollstuhlfahrer, aber vor allem Skispringen hat mich interessiert und dann habe ich mit dem Vater einfach geschaut, wer weiter mal Gumpen und so. Und das sind dann auch so Verbindungen gewesen. Er war ein grosser Sportliebhaber und ich dann, er nicht mit mir können auf den Fußballplatz, aber so haben wir Fußball spielen können. Und das glaube ich auch für Leute, die im Altersheim sind, wieder etwas passieren, das nicht so schwer ist, auch wieder eine Verbindung, die mit ihnen und dann können sie zusammen lachen. Sie fühlen sich wieder in eine Gesellschaft integriert, glaube ich. Kann Gaming schon, oder?
Ja, und eben, es ist etwas, was für viele Angehörige haben schon ein Tablet. Und Kinder haben je nachdem noch wieder Spass dran. Mit der Grossmutter oder mit der Urgrossmutter oder dem Grossvater. Auch Sachen auf dem Tablet zu zeigen, was sie schon können. Das ist, ich hatte auch Spielnachmittage mit einer Kita und in einem Altersheim.
Oh, das glaube ich. Das ist,
und das hat super funktioniert.
Das ist super.
Ja.
Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Bettina, wenn jetzt du dürftest wünschen, was für ein Game würdest du dir erwünschen? Was hat es noch nicht gegeben? Was würdest welche Form von Game? Welche Geschichte, was wenn jetzt dürftest du wünschen, ein Entwickler zu dir kommt und sagt, so, Bettina, was willst du gamen?
Ich wünsche mir, ich freue mich gerne über Games, die etwas witzig waren, die lustig waren.
Ein bisschen schräger Humor.
Ja, genau, gerne schräger Humor und etwas, wo ich spiele gerne, ich hänge gerne auf dem Kanapé und spiele mit dem Controller. Aber jetzt etwas, das ich auch noch anders bedienen kann. Also ich habe jetzt auch Freude am Ring Fit Adventure, wo ich Controller am Bein habe oder am Arm, also mit dem Ring habe. Ich habe sehr Freude gehabt am Balance Board. Also ich wünsche mir eigentlich Games, wo ich noch auf eine andere Art aktiv bin, als jetzt nur mit dem Controller. Es soll gerne etwas Witziges, gerne etwas richtig Adventure. Und eben eins, das man gerne skalieren kann nach Schwierigkeitsgrad, wo man gerne noch anpassen kann.
Also es darf auch schwierig sein?
Ja, nicht allzu sehr. Also es ist dann nachher beim Spielen ist dann auch gern gut, wenn man kann sagen kann, weißt du was, es gibt noch so viele andere Spiele.
Ja, da kann man... Und welche Konsole findest jetzt du, wenn du auch ein bisschen in deine Historie hineinschaust, welche hat dich am meisten gefesselt?
Ja, dann schon die Wii U, nicht Wii, mit dem Knochen dann, weil das für mich so eine alternative Steuerung war mit dem Balanceboard. Am ja, längsten bin ich nachher an der PS geblieben, aber ich habe vor allem auch Nintendo und PS-Konsolen, habe ich eigentlich glaub, fast alle.
Ja, weil die Wii hat ja dann auch eine lange Zeit in der Physiotherapie Einzug gehalten. Weil das muss ich auch selber sagen, wenn du immer Übungen machst, die rudimentär sind, dass irgendein hängt hier nicht aus, aber dann kannst du eine Bowlingkugel da abschießen
ja.
In der Bewegung und dir das musst du erarbeiten, einen Strike, dann machst du gerne x-mal die Bewegung und probierst ein bisschen etwas aus. Oder?
Also ich bedauere immer noch, dass die das nicht weiterverfolgt haben. Ich finde, dort hat es ganz viele Möglichkeiten
ja,
gegeben.
Ja, sie haben nachher natürlich mit der Wii U jetzt nicht gerade die produktivste Konsole und auch die innovativste rausgebracht.
Ah, doch, die war schon innovativ gewesen. Also, das finde ich sehr eine gute Vorarbeit jetzt für die Switch. Das mit dem Bild.
Wenn man sie so anschaut, ja. Ja. Doch, doch.
Und ich spiele auch immer noch auf der Wii U. Die brauche ich immer noch. Zusammen mit meiner Tochter Super Mario 3D World.
Ja, das haben sie jetzt wieder für Switch rausgebracht. Und Switch ist halt so Fusion von Heimkonsolen und einem Gameboy, wo du halt überall kannst mitnehmen. Da hat sie natürlich schon extrem eine Marktlücke gefunden, die jetzt halt die anderen Konsolen so nicht bringen.
Und sie haben sich am schnellsten geöffnet für ganz viel Indie-Spiel.
Ja, ja, und das mache ich ja immer wieder auf, so für Nintendo Direct, wo dann auch manchmal so wirklich nur Indies kommen. Oder?
Ja.
Nein, da Nintendo, so, ich habe auch jedes Zelda miterlebt bis jetzt. Sogar die, wo ich noch nicht auf der Welt war. Vor allem so das Zweische da sehr speziell. Manchmal auch die Kreativität von diesen Figuren sind ja extrem grosse Franchises können etablieren, die immer noch funktionieren in ihrem Kosmos, oder Nintendo?
Ja. Absolut, ja. Also bei den Zeldas, ich hocke, glaube ich, bei allen Zeldas, die ich angefangen habe, irgendwo rennend in einem Labyrinth, in einem Dungeon. Ich war eine relativ schlechte Orientierung gewesen.
Aber nicht im Wasserdungeon von Ocarina of Time mit dem Wasserstand. Ich werde ja immer als schwerste Dungeon in einem Zelda-Spiel, weil dort musst du den Wasserstand
Nein, ich brauche gar nicht so besonders schwere Dungeons für irgendwo zu hocken.
Mal, Bettina, ich war eigentlich fertig mit meinem Setting, aber ich erlaube auch immer am Gast und bin auch gespannt, wenn er noch eine Frage zwei an mich hat, kann er die gerne stellen, feuer frei.
In welcher Beziehung? In welche Richtung? Gamen?
Holt man mich am meisten ab?
Film? Du hast vorher erzählt, du seist Film. Du seist Filmfan. Was schaust du? Oder wie bist du zum Film gekommen? Du hast ja auch Reviews gemacht über Film. Oder machst du das immer noch?
Wie bin ich zum Film gekommen? Durch den Heath Ledger. Durch den Schauspieler. Ich habe die Wandelsfähigkeit von dem Schauspieler, der leider jetzt schon verstorben ist.
Was hat der vorher gemacht? Ich kenne nur den Namen von Joker.
The Brokeback Mountain.
Ah.
Oder Casanova. Oder 10 Dinge, die ich an dir hasse. Und er hat jede Genre irgendwie einmal gespielt. Und auch die Wandlungsfähigkeit hat mich so in den Film reingebracht. Und nachher natürlich Jack Nicholson als Persönlichkeit. Und dort kommt halt auch mein Lieblingsfilm her. Einer flog übers Kuckucksnest. Sage ich immer, ist ein bisschen autobiografisch, weil eine Institution. Sie haben mir keine Elektroschocks gegeben wie im Film, aber das Wording, wie mit mir geredet worden ist, ja, man wüsste schon, was für dich gut ist, hat mich schon auch sehr stark geprägt. Und jetzt, wenn ich so schaue, der asiatische Film, ob jetzt Südkorea oder der Akira Kurosawa, haben mich sehr stark geprägt. Ob es jetzt die sieben Samurai sind oder Rashomon, dem seine Arbeit oder jetzt auch der Parasite vom Südkoreaner, finde ich. Also, ja. Wenn eine Story funktioniert, also Storytelling ist mir extrem wichtig. Und es muss in sich auch stimmen, dann kann es nur so abgedreht sein, aber in sich muss es stimmen. Und dann bin ich eigentlich schon sehr begeistert. Aber Parasite, muss ich jetzt sagen, hat mich sehr stark beeindruckt. Die Vielschichtigkeit in einem Haus, wo dann halt auch gesellschaftskritisch wird, in einem Haus, ist auch sehr spannend. Oder wenn, und dann fragst du, wer ist denn da überhaupt der Parasit? Das kann für mich Medium Film sehr gut. Und natürlich gibt es immer auch wieder Games, wo probieren Filminhalt oder auch filmisch inszenieren. Heavy Rain hat mich einfach nicht gamerisch abgeholt, aber Film, also Film und Geschichte hat mich sehr stark abgeholt. Und ich habe halt gerne Games mit verschiedenen Enden, wo die am Schluss fragst, ist jetzt das die richtige Entscheidung gewesen, wo die dann halt auch wieder fordert, andere Entscheidungen zu treffen.
Wo das Spiel nachher nochmal durchspielen kann.
Das sind Games, die mich extrem reizen. Und ich auch. Ich finde es dann immer wieder schade, wenn ich dann ein Ende durchgespielt habe, mir etwas anderes vorstellen und dann gleich nur Minimaländerungen stattfinden. Ich wünschte mir dann wirklich verschiedene Endungsstränge. Aber ich weiß nicht, ob das dann technisch so möglich ist, dass ein ganzes Game plötzlich ganz anders endet. Das wünschte ich mir dann manchmal, dass wirklich bei jeder Entscheidung etwas anderes rauskommt. Oder wenn jetzt mich jemand würde fragen, würde ich so etwas insistieren, so wirklich entscheidungsfreudiges Game, wo du nicht weißt, wie es endet.
Aha, also so Life is Strange, aber
in aber, die Richtung.
Ja,
Oder wirklich musst du dich fragen, mache ich jetzt den Schritt in die Richtung oder mache ich dich in die? Und dann halt auch die inneren Konflikte. Und das denke ich, kann Game an und für sich auch gut in einem guten, geschlossenen Setting Themen aufwerfen. Oder Life is Strange hat ja viele auch Themen behandelt und so. Ja.
Ja, finde ich nicht schon sehr viel weiter. Also David Cage, diese Heavy Rain finde ich halt immer noch sehr im Klischee. Ich habe die auch alle gespielt. Aber dort hatte ich das Gefühl, man probiert irgendwelche Blockbuster-Filme.
Ja,
und jetzt Life is Strange habe ich das Gefühl, die interessieren sich schon viel mehr für die Figuren.
Ja, aber Storytelling, Figurenentwicklung, das merke ich halt schon, kommen extrem vom Film. Aber das wünsche ich mir ein bisschen mehr im Game. Und da hat halt für mich auch, was so Missionen anbelangt, Project Red viel gut gemacht. Im Witcher, rein von der Quests her. Und jetzt finde ich halt schade, dass sie so unter den Hammer gekommen ist mit Cyberpunk. Aber auch dort hat es gute Quests gehabt, die recht gefordert haben.
Das habe ich beides nicht gespielt. Also Witcher habe ich ein bisschen verfolgt. Und dort haben mich Frauen genervt. Da habe ich das Gefühl gehabt, weißt du, das Macho-Ding muss jetzt nicht unbedingt spielen. Auch wenn es jetzt extrem gut überall angekommen ist von den Quests her.
Ja, wenn wir vielleicht noch das Thema aufnehmen, wie sieht es denn mit weiblichen Entwicklern aus? Weil Gaming, also es gibt viele Frauen, die Gaming, aber bei der Entwicklerszene.
Das ist jetzt, Zürich ist schon fast halb-halb. Von der Ausbildung her, ja. Cool. Aber es gibt hier eine Konferenz, das heisst Women in Tech. Oder Womanize, das ist ein Slot oder eine eigene Konferenz an der Games Week in Berlin. Dort probiert man Frauen zu fördern. Ah. Aber es ist immer noch so, dass die Gaming, also die Game-Entwicklungsszene ist immer noch sehr mannendominiert, zum Teil extrem macho dominiert. Und es ist ja da die Gamergate gewesen. Das heisst, es war eine ganz hässliche Hass-Attacke gegen Frauen in der Games-Branche. Und es ist so, dass Entwicklerinnen immer noch viel mehr angetisset werden als Männer. Es ist immer noch halb viel irgendwie so Typen, die das Gefühl haben, das ist ihre Spielwiese. Und
ja, das
es ist also Frau, es ist, wird langsam besser, dass halt, weil es mehr Frauen gibt, aber es ist zum Teil Herzbrot, sich dort zu behaupten.
Nein, und ich freue mich sicher, ich probiere. Der 23. Oktober sind die Ausschreibungen angedenkt, die wir besprochen haben, dass ich vielleicht am 23. Oktober mal mit dem Kollegen Play Berner mache, um gut anschauen. Das wäre noch. Und eben, ich tue alles verlinken, natürlich.
Das würde uns natürlich extrem freuen.
Ja, natürlich. Ich finde es auch gut, eben, wie du probierst, Tour-Gaming auch wieder Brücken zu schlagen, mit eben, Synergien erschließen. Das kann man natürlich mit Popkultur sehr gut. Aha. Und ich danke dir recht herzlich. Und wenn du irgendwie noch Werbung machen für ein Projekt, also für Playband oder auch sonst, du hast noch die letzten Minuten, wo du frei darfst Werbung machen.
Also ich freue mich über Besucherinnen für Playband und ich freue mich auch über Vorschläge, was man gerne an Playband würde sehen. Der Titel ist Play Bern Festival für Game und Kultur. Dort hat viel Platz. Wir sind nicht eine Games-Messe, sondern wir möchten wirklich eben für Kunst auftun, für schräge Projekte, für interessante Neuentwicklungen, für Projekte mit King, für Workshops. Sind wir sehr offen für das. Ja, freuen wir uns über alles, was irgendwie auch von außen her gedreht wird.
Danke vielmals, liebe Bettina.
Merci für das Gespräch.